Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute den Dr. Andres Birchenbenner hier im Haus und möchte mit ihm über ein Thema sprechen, nämlich welche Labordiagnostik macht aus seiner Sicht her für uns Sinn? Sei es jetzt mal wirklich auch mal präventiv zu kontrollieren, zu schauen, stimmen alle meine Werte oder gibt es da irgendwo der ein oder andere Handlungsbedarf? Und da bin ich gespannt, was gleich kommen möge. Bis gleich. Lieber Dr. Andres Birchenbenner, herzlich willkommen. Danke, dass du da bist und ich mit dir dieses Thema anschauen darf.
Gerne, ja.
Jetzt habe ich mir vorhin fast noch versprochen im Intro, das ist ja furchtbar. Nein, wir gehen einfach weiter im Thema. Welche Werte machen aus deiner Erfahrungswerte nach 44 Jahre Arzt wesens? Oder 45 Jahre, wie lange bist
44.
du? 44 Jahre. Welche Werte zu kontrollieren periodisch machen aus deiner Sicht her Sinn?
Ja, also ich möchte dazu sagen, heute ist es eigentlich ziemlich einfach, zu Laborwerten zu kommen,
und
zu Röntgenuntersuchungen. Was ganz schwierig ist, jetzt bei den jungen Ärzten, sie untersuchen nicht mehr und sie können das zum Teil auch nicht mehr. Und daraus entstehen auch oft Fehlinterpretationen. Man sollte also Laborwerte eigentlich verbinden mit einem klinischen körperlichen Untersuch. Nun, wenn wir nur das Labor anschauen, gibt das eigentlich einen Einblick in den Stoffwechsel und auf allfällig Toxinbelastungen, Vitaminmangel, Spurenelementmangel und so weiter. Was ich für sinnvoll erachte, ist, wenn man eben schaut, gibt es eine Stoffwechselschuld. Und die Stoffwechselschuld, die ist bei fast allen Menschen da und zwar massiv da. Sie drückt sich aus in einem erhöhten Cholesterinspiegel, obschon dieser gar nicht die Ursache ist, der Arteriosklerose. Sie drückt sich aus in einem erhöhten Harnsäurespiegel, weil eben auch dieser Stoffwechsel schuldig bleibt, der Körper das nicht mehr alles entgiften kann. Nun, sinnvoll finde ich, wie man bei einem prophylaktischen Untersuch die Leberwerte bestimmt, die Transaminasen, die Gamma-GT, also GOT, GPT und Gamma-GT, wie man das Kreatinin untersucht, um zu schauen, ob die Niere genug ausscheidend, weil das Kreatinin, das aus dem Muskelstoffwechsel stammt, relativ konstant entsteht, dient dies als eine Möglichkeit zu sehen, ob die Niere nachkommt mit dem Ausscheiden. Wenn Menschen älter sind, ist es auch sinnvoll, das Natrium zu kontrollieren, weil manchmal eben die Niere nicht mehr nachkommt mit der Rückresorption von Natrium. Und es ist sehr sinnvoll, dass man die Harnsäure kontrolliert. Nun, der Harnstoff gibt weniger her als die Harnsäure. Was auch gut, sehr wichtig ist, dass man eben das Vitamin D kontrolliert. Die anderen Vitamine muss man nicht kontrollieren, wenn man sich wirklich gesund im Sinn von einer Vollwertkost, einer vegetablen Vollwertkost ernährt, genügt das Vitamin D und das Vitamin B12 zu kontrollieren. Das Vitamin D ist nicht überbewertet, sondern man hat immer mehr Funktionen entdeckt, eben für das Immunsystem ein hochnormaler Vitamin D-Spiegel verhütet den Herzinfarkt, statistisch gesehen jeden Fall um die Hälfte. Und das Vitamin B12 ist ganz wichtig, um eben die Folsäure, es wirkt als Coenzym, um die Folsäure zu aktivieren. Die Folsäure zu bestimmen ist nicht nötig, wenn man die Ernährung so macht, wie ich gesagt habe. Aber das B12 ist wichtig und man sollte es genau wie das Vitamin D an der oberen Normgrenze halten. Dann gibt es, vor allem für die Frauen ist das wichtig, sehr viele Frauen leiden an Haarausfall, weil sie eben zu tiefe Eisenspiegel haben und das Ferritin gibt am besten wieder, wie der Eisengehalt im Körper ist. Das Eisen im Serum, das ist so, wie man schaut, wie viele Leute fahren im Zug, weiß man noch nicht, wie viele in der Stadt Zürich sind. Aber das Ferritin entspricht dann besser dem Gehalt in den Geweben. Nun, das Ferritin hat Normwerte, die eindeutig zu tief sind. 30, man sollte mindestens 80 sein. Und dann haben viele Frauen plötzlich keinen Haarausfall mehr und sind glücklich und sind nicht mehr so müde. Bei den Männern ist Eisenmangel selten. Es kommt manchmal vor, dass zu viel Eisen da ist, dass sie vor allem bei einer Ernährung mit viel Fleisch und tierischen Produkten gibt es eine Überproduktion roter Blutkörperchen mit Verdickung des Blutes und da gibt es manchmal zu hohe Eisenspiegel. Aber das ist nur bei einer solchen Ernährung nötig zu bestimmen, es sei denn, man hat eine Eisenstoffwechselstörung, die mehr in südlichen Ländern vorkommt. Dann ist es lohnen, aus meiner Erfahrung unbedingt lohnen, dass man auch einmal toxikologisch nachschaut, dass mindestens Quecksilber, Arsen, Blei, Kupfer sollte man bestimmen. Das sind die wichtigsten. Ist nicht immer so, dass man sich da vergiftet hat mit Produkten, wenn auch oft, sondern es gibt eben Gegenden, wo die Böden belastet sind, zum Beispiel bei uns im Glarner Hinterland, im Linntal, sind die Böden belastet mit Blei, man weiß nicht warum, und es gibt Bleivergiftung. Wir haben eine Patientin von dort behandelt, wo in jungen Jahren Parkinson losging, weil sie eine Bleivergiftung hatte, nur aus dem Trinkwasser. Und gerade Arsen belastete Böden sind sehr verbreitet in Süddeutschland, in Österreich und in China. Da muss man daran denken, dass gerade Reis, der aus China stammt, dass man den meiden sollte, weil die Bauern in China die Reisfelder mit arsenhaltigem Wasser bewässern, weil die Belastung in den Böden einfach vorhanden ist.
Das ist fürchterlich. Wir haben gerade, wo es so viel geregnet hat, Regenwasser aufgefangen, also direkt, nicht über Dachhängel oder so, sondern direkt ein Regenwasser,
ja,
und haben es ins Labor geschickt.
Ja.
Und wir haben es auf Aluminium getestet.
Ja.
Und diese Werte, die werde ich dann in einer anderen Sendung mal einblenden,
ja,
waren 3000-fach überhöht.
Ja.
Und ich frage mich ja nur eins, wie kann Aluminium ins Regenwasser?
Ja, das ist eine sehr gute Frage.
Ja, das total ist verschwörerisch. Ich hatte diese Frage auch nach Bern gestellt. Mhm. Und da kam dann das Feedback dazu, dass Chemtrails verschwörerisch ein Gedanke ist. Das gibt es nicht in der Schweiz, sehr wohl aber im Ausland gemacht wird.
Ja.
Habe ich mir auch gedacht, was ist es jetzt, eine Verschwörung, aber das Ausland macht's, dann ist es ja keine Verschwörung, sondern eine Tatsache, oder?
Ja, da kann man sagen, mit diesem Ausmaß an Logik hier Antwort, ja, wundert es uns nicht, wo wir heute stehen,
ja, ja,
in der Schweiz.
Ja, ja. Und auf jeden Fall gehe ich ja ganz beruhigt davon aus, dass der Regen oder der Wind an der Grenze stehen bleibt, oder?
Ja.
Weil wir haben ja einen Zoll und da kommt nichts rein, was illegal ist, oder?
Das ist so.
Das war jetzt reine Satire auf die Seite gelegt, aber diese Belastungen sind tatsächlich ziemlich enorm im Körper vorhanden. Ja.
Ja, gerade eben junge Menschen, die an Parkinson erkranken, da ist in der Regel eben eine Vergiftung oder jetzt eben auch neue Impfstoffe daran schuld. Wir haben auch gesehen, dass wenn Parkinson durch eine Arsenvergiftung passiert, dann gibt es ein anderes Bild. Da sind ganz viele brennende Schmerzen vorhanden. Das sind Symptome, die man auch in der homöopathischen Arzneibild findet, das auch aus der Toxikologie zuerst gewonnen wurde. Wenn es durch Blei ist, dann sind ganz andere Symptome. Dann ist mehr eine Bewegungsträgheit vorhanden und weniger das Zittern und keine brennenden Schmerzen.
Dein Freund, der Dr. Joachim Mutter, der hat mir mal gesagt, dass es im Glyphosat Arsen drin hat.
Ja, das ist so, ja.
Und da dachte ich mir, jetzt wundert es mich auch nicht mehr. Dass, und wir hatten mal Urinmessungen bei Patienten gemacht, auf Glyphosat hin,
ja,
und hatten ziemlich hohe Werte im, ja, im Urin.
Ja, das Glyphosat oder die, ja, diese Pestizide, die eigentlich eben im Ersten Weltkrieg entwickelt wurden, als Gifte zum Soldaten umzubringen. Und da kam man auf die glorreiche Idee, daraus Pestizide zu machen. Und darunter müssen wir heute leiden. Immerhin ist Glyphosat in biologisch gezogenen Früchten und Gemüsen nicht mehr erlaubt. Aber die sind teuer und können nicht alle sich das leisten. Sonst unbedingt empfehlenswert.
Also zurück zur Labordiagnostik. Ich möchte das gerne wiederholen. Also du würdest empfehlen, einfach mal die Leberwerte zu kontrollieren und auch das Kreatin für die Niere.
Ja.
Dann Natrium, die Harnsäure, Vitamin D und B12. Ja. Ferritin bei den Damen. Und dann eben auch mal einen toxikologischen Update, zur Zwischenstand zu machen, zu schauen, gibt es da Dinge, die ausgeleitet werden müssten.
Ja.
Das alles werden einfach 4-5 kleine Röhrchen gefüllt, ab ins Labor, ist also keine große Hexerei, heute möglich,
ja,
und absolut sinnvoll.
Ja, aber zum Teil wird es nicht bezahlt. Zum Beispiel Quecksilberbestimmung lehnen Krankenkassen ab, das sei wissenschaftlich nicht erwiesen, dass das toxisch sei. Das muss man wissen.
Weißt du, das habe ich, meine Mutter hat mir das als Kind gesagt, hier, dieser Fiebermesser hat auch Quecksilber drin, gell? Pass ja auf, das ist so gefährlich, dass der Fiebermesser nicht kaputt geht.
Ja.
Ich höre, was die Feuerwehr sagt, wenn so diese modernen Lampen, die haben ja auch Quecksilber drin, dieses Kaltlichtlampen.
Ja. Ja.
Die Empfehlung der Feuerwehr, wenn alles runterfällt, alle Türen und Fenster im Haus aufzumachen und für 48 Stunden das Haus zu verlassen.
Ja. Ja.
Und jetzt sagst du mir, im Körper drin ist es nicht schädlich.
Ja, das sagen die Krankenkassen. Das sagen auch viele Wissenschaftler, die sich Wissenschaftler nennen. Dabei ist die wissenschaftliche Literatur voll von Beweisen der hohen Toxizität, gerade eben der Quecksilberdämpfe, welche direkt dann in Methylquecksilber umgewandelt werden, welches auch der Körper gar nicht mehr beseitigen kann. Es geht ins Nervensystem und macht neurodegenerative Krankheiten, die auch massiv an zunehmen sind.
Selbst in der Zahnindustrie ist es heute immer noch eine Diskussion. Ist Amalgam jetzt schädlich oder ist es nicht schädlich?
Ja.
Wird heute noch diskutiert, erstaunlicherweise.
Sind einfach die finanziell orientierten Bremsen. Es ist, manche Menschen funktionieren, als hätten sie nur eine Hirnhälfte. Die Hälfte des sozialen Sinns, des Mitgefühls und die Fähigkeit, das Ganze zu betrachten, als ein, nicht nur ein analytisches, sondern ein synthetisches Denken, das ist heute sehr selten geworden.
Ich möchte gerne noch ein paar Stoffe ansprechen, die ich noch nicht gehört habe von dir, jetzt in dieser Auflistung. Und zwar höre ich immer wieder, dass wir auch einen Kaliummangel haben sollten. Und von der Natrium-Kalium-Pumpe sei das wichtig, dass auch das Kalium stark genug ist in unserem Körper und wir anscheinend immer weniger kriegen über die Nahrung. Jetzt, ja. Wie sieht das wirklich aus?
Ja, das ist eine Ernährungsfrage, weil wenn man eben sich eben mit einer vegetabilen Vollwertkost mit hohem Rohkostanteil ernährt, dann hat man einen sehr hohen Gehalt an biologisch gut verfügbarem Kalium und dann wird auch die Regulation in den Nierentubuli gesund bleiben, sodass eben das Kalium im Körper nicht verarmt.
Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass nur ein kleiner Teil sich jetzt wirklich so ernährt, auch über Rohkost und Hochwerte, sondern sehr vieles natürlich anders konsumiert wird. Und denen Menschen würdest du aber empfehlen, jetzt auch mal diesen Kaliumwert zu bestimmen?
Kann man das mitbestimmen? Ganz besonders wichtig ist, wenn man dann eben Diuretika bekommt. Die einen machen einen Kaliumverlust, die anderen retinieren Kalium. Und da muss man das regelmäßig bestimmen. Aber auch sonst ist es sinnvoll, wenn man sich nicht optimal ernährt.
Gut. Übrigens, Natrium-Kaliumpumpe, kannst du mir da noch vielleicht einen Satz, zwei sagen, damit wir wissen, wie wichtig das die eigentlich ist?
Ja, also das Kalium ist vor allem relativ hoch konzentriert in den Zellen und das Natrium außerhalb der Zellen. Und dieser Gradient wird durch die Zellmembranen ständig mit Energieaufwand aufrechterhalten. Und wenn eben die Zellen schwach werden, wir haben davon gesprochen, wenn sie beginnen zu degenerieren, weil wir uns lange falsch ernährt haben, dann kann es sein, dass diese Natrium-Kalium-Pumpen schwach werden und nicht mehr nachmögen. Das passiert dann zuerst in den Nierentubuli und dann aber auch mit der Zeit in den anderen Zellen des Körpers. Lässt sich zuverlässig beheben, wenn man dann eben eine Ernährungsumstellung macht, eine starke und ein paar Wochen reine Rohkost macht. Wenn man reine Rohkost macht, hat das eine erstaunliche, wunderbare Wirkung, die so schön ist zu beobachten. Man muss aber immer das Vitamin B12 ergänzen. Das ist sehr wichtig.
Dann habe ich noch die Frage zum Magnesium, wo ich immer wieder höre, dass so viele Menschen einfach Magnesium supplementieren, weil sie denken, das sei wichtig und nötig.
Ja, eine Magnesiumsupplementation kann während einer Schwangerschaft sehr sinnvoll sein, weil es vorzeitige Wehen verhüten kann. Und sonst ist eben ein Mangel an Magnesium, es braucht relativ viel, es kommt aber vor, ist ja eine Frage der Fehlernährung. Das Magnesium ist da in biologisch hochverfügbarer Form vorhanden im Chlorophyll, in den grünen Blattgemüsen und Salaten. Und wenn man davon genug isst, dann gibt es keinen Magnesiummangel. Wenn man sich ohne das ernährt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ein Magnesiummangel aufkommt. Es ist auch sehr schön nachgewiesen, dass eben das Magnesium viel wichtiger ist gegen die Osteoporose als das Calcium, weil das Magnesium eben für die Calciumresorption auch wichtig ist. Überhaupt ist die Osteoporose nicht primär ein Kalkmangel, sondern das ist eine Degeneration des Bindegewebegerüstes des Knochens durch die Fehlernährung. Dieselbe Degeneration, die passiert in den Gefäßen, die im Hirn passiert, überall passiert, in der Zwischenzellsubstanz passiert. Und da ist eigentlich eben die Ernährung entscheidend.
Verstehe ich. Ich habe mich gerade an einen Fall erinnert, wo eine Dame seit Jahren immer wieder Krämpfe hatte, aber eigentlich immer hochdosiertes Magnesium genommen hat, aber es hat nie funktioniert.
Ja.
Und da mag ich mich erinnern, dann hat der Arzt gesagt, die Dame, sie soll Kalium nehmen. Und dann hat sie es genommen und zack, bumm, war der Krampf, die Krämpfe weg.
Ja.
Dass einfach das Verhältnis nicht gestummen hat.
Ja, das ist sehr wichtig. Nicht nur der Magnesiumstoffwechsel ist sehr sensibel reguliert und man kann, wenn man Muskelkrämpfe hat, das mit Magnesium oft kompensieren, solange man es nimmt. Und wenn man es nicht mehr nimmt, kommen die Krämpfe wieder. Wenn man aber Magnesium in einer potenzierten Form nimmt, als Schüsselsalz oder homöopathischen Tiefpotenz aus Magnesiumphosphoricum, dann verschwinden die Muskelkrämpfe dauerhaft, weil es eben die Regulation dieser des Magnesium und Phosphates behebt.
Ich habe jetzt noch einen Stoff, den ich mit dir noch besprechen möchte. Ich glaube, im Labor lässt sich das nicht so gut analysieren. Aber ich hatte gerade ein tiefes, eindrückliches Gespräch mit dem Professor Dr. Karl Hecht aus Berlin. Ja. Ist heute 98-jährig, hat sein halbes Leben mit Silizium sich auseinandergesetzt, mit dem Vulkangestein Zeolith. Ja. Und in unserer Sendung haben wir über Silizium gesprochen. Und er sagt, das ist ein ganz, ganz großes Problem heutzutage, weil viele Menschen einfach einen Siliziummangel haben im Körper.
Ja.
Ich glaube, bei Rohkost wird es dieses Problem nicht geben. Aber er sagt, grundsätzlich haben wir immer weniger Silizium in den Böden drin und demzufolge auch in den ganzen Gemüsen drin. Hast du dich mit Silizium auch schon ein bisschen beschäftigt?
Ja, also den Siliziummangel, den kann ich nicht beobachten, nicht bestätigen. Ich muss aber auch sagen, dass ich nicht Silizium bestimmt habe im Blut bei den Patienten. Eigentlich ist ja der Boden voll von Silizium, die Gesteine voll Silizium, sodass das recht erstaunlich ist, diese Aussage von einem Herrn, der hier sehr kompetent sein muss. Was ich eben festgestellt habe in diesen vielen Jahren, dass der Siliziumstoffwechsel gestört sein kann. Und das geht man auch sehr gut aus der Homöopathie. Dann entstehen eben Abszesse, entstehen Talgdrüsenabszesse, es gibt häufige Nebenhöhlenentzündungen. Und das lässt sich dann eben mit potenziertem Silizia, Silizium sehr schön angehen.
Gut. Also das wären jetzt so ungefähr diese Blutwerte, die du empfehlen würdest, in einer Labordiagnostik mal zu machen, zu bestimmen. Wie würdest du mal einmal alle 5 Jahre sowas zu machen?
Also das kommt darauf an, wie man lebt. Nicht wahr? Wenn die Lebensweise und Ernährungsweise ideal ist, dann genügen alle 5 Jahre. Sonst würde ich das eher jedes Jahr empfehlen. Das ist sozusagen ein Fischnetz, das man ausspannt, wo man dann eben sehen kann, wie man dran ist. Mhm. Aber immer verbunden mit einem körperlichen Untersuch würde ich unbedingt empfehlen.
Mhm. Beim körperlichen Untersuch, vielleicht kannst du mir da noch 2, 3 Stichworte geben, auf was soll da geachtet werden?
Also die ärztliche Kunst, wie wir sie noch lernen und sie heute kaum mehr gelehrt wird, haben wir noch gelernt, das Herz ganz gut abzuhorchen, die Lungen, die Haut zu beurteilen, die Haut, die eigentlich ein Spiegel ist der Gesundheit. Wenn das voll Krampfadern ist, dann gibt es auch Arteriosklerose, weil das Bindegewebe in den Venen zusammen mit dem Bindegewebe der Zwischenzellsubstanz der Arterien Schaden genommen hat. Man schaut auch, wie sind die Nägel. Man untersucht die Bauchorgane, man untersucht auch vom Darm her. Man kann sehr viel austasten. Viele Dickdarmkarzinome sind im Enddarm, die kann man tasten. Und man schaut auch, wie sind die Hände, die Handflächen, die Füße, wie sind die Reflexe. Man schaut den Augenhintergrund an, wo man so viel sehen kann über Stoffwechselschäden und Schäden durch eine Hypertonie, wo man sehen kann, wenn es einen erhöhten Hirndruck gibt. Es sind da wunderbare Möglichkeiten und man hat, ich habe so manchmal erlebt, wie Fehldiagnosen gestellt wurden, weil der körperliche Untersuch fehlte. Da sah man zum Beispiel, dass es halt degenerative Veränderungen hatte in der Lendenwirbelsäule und wollte den Rücken operieren. Und dabei, wenn man es klinisch sorgfältig untersuchte, hatte der Patient ein Iliosakralgelenksyndrom. Und wenn man dies dann mit der Neuraltherapie behandelte, war die Sache behoben. So muss man das unbedingt miteinander verbinden.
Wird das heute nicht mehr so häufig gemacht?
Die ärztliche Kunst ist leider in vielen Teilen verloren gegangen, sowohl in der Diagnostik als auch in der Therapie. Wir haben zwar wunderbare neue diagnostische Möglichkeiten, aber zum Beispiel wird gerade bei einer Kniegelenksarthrose oder Hüftgelenksarthrose heute oft ein MRI gemacht und dann sehen die Radiologen die verrücktesten Dinge. Aber in einem normalen Röntgenbild würde man viel besser sehen, was eigentlich los ist. Und auch in einem klinischen Untersuch, wenn man eben sieht, dass die Innenseite, der Innengelenkspalt, druckempfindlich ist, dann ist eine Arthrose wahrscheinlich. Man kann auch mit dem Stethoskop ein Kniegelenk abhorchen, wenn es, und man kann oft das Reiben spüren, wenn Arthrose da ist. Und da braucht es kein MRI. Aber diese Methoden sind natürlich wunderbare Hilfen, wenn es um eine präzise Weiterdiagnostik geht, nach einem gründlichen körperlichen Untersuch.
Danke ganz herzlich für diese wunderbaren Informationen, lieber Dr. Andres Bücher-Benner.
Danke
herzlichen
auch.
Dank. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hoffe ich, dass wir Ihnen ein paar Anregungen geben durften zu Werten für zur Bestimmung in einer Labordiagnostik durch Ihren Arzt, wo durch die Erfahrung dieses Herrn, wo wir heute hier haben, Dr. Andres Bircher-Benner, absolut sinnvoll wären, das mal zu machen. Vielleicht alle 5 Jahre, wenn bei guter Ernährung und sonst doch ein bisschen mehr, diese Werte zu bestimmen, denn das sind alles wichtige Parameter für den Erhalt, für Prävention, für eine gute Gesundheit. In diesem Sinne, alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.